Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Ich freue mich, dass wir mit dem das Wort Gottes hören dürfen. Und das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und es gibt uns Orientierung auch in allen Fragen, die für uns wichtig sind. Wobei ich auch dazu sagen muss, gerade diese Frage, wie stehen wir zum Krieg, ist eine schwierige Frage. Ja, das ist eine herausfordernde Frage. Ich behaupte nicht, dass ich da wirklich auch schon alle Antworten von der Bibel her richtig beantworten kann. Es ist ein Versuch, die Dinge einmal geistlich aufzuarbeiten, die, denke ich, jeden Gläubigen angesichts des Krieges in der Ukraine zunehmend beschäftigt haben. Also prüft diese Dinge, das ist sowieso immer wichtig. Ja. Sie forschten in der Schrift, heißt es in Apostelgeschichte 17 von den Beröhren, ob es sich auch so verhält. Ja, ich will einfach einen Versuch machen, von der Bibel her unsere Stellung zu einem solchen Krieg etwas zu klären, wobei eben da ganz viele verschiedene Gesichtspunkte eine Rolle spielen und wir auch nicht so viele Lehraussagen über diese Frage Krieg und Frieden im Neuen Testament haben, das uns als gläubige Christen ja hauptsächlich auch beschäftigen sollte oder als Orientierung dienen sollte. Aber wir wollen mit Gottes Hilfe einige Gedanken dazu weitergeben. Und ich fange an mit Matthäus 24, dem bekannten Vers, an den sicherlich viele auch schon gedacht haben, als diese Dinge gekommen sind. Da spricht der Herr Jesus von der Endzeit, von der Zeit kurz vor seinem Wiederkommen. Und er sagt in Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Also endzeitliche Entwicklungen verlaufen in einer Wehenform und wir wissen das, unsere Frauen wissen das besser als wir Männer, aber dass eben Wehen eben diese Eigenschaft haben, dass sie, wenn sie einmal regelmäßig in Gang gekommen sind, immer stärker werden und immer schneller aufeinander folgen, bis dann die Pressphase kommt, die Phase der Geburt, wo das alles eben dann zu einer Vollendung kommt. Und dieses Bild gebraucht der Herr Jesus, um eben die Entwicklungen der Endzeit zu kennzeichnen. Das heißt, wir haben natürlich Kriege, Kriegsgerüchte, Erdbeben, Katastrophen, auch schon in den vielen Jahrhunderten gehabt, die seit dieser Endzeitrede vergangen sind. Aber wir sehen einfach, dass gegen das Ende zu sich das mehr und mehr zuspitzt. Also solche Weltkriege, wie wir sie im 20. Jahrhundert hatten, das gab es vorher einfach noch nicht, das war noch gar nicht möglich. Und ja, so wie die Dinge aussehen, steuern wir auf weitere globale, ernste Katastrophen zu. Ja, wir sehen, wie sich in Israel die Dinge zuspitzen. Ja, aber es ist eben auch etwas Besonderes, dass wir eben in Europa einen großen und ernsten Krieg haben. Wir hatten Krieg in Europa auch schon an den Rändern, schon vorher, ja, habe ich auch nicht so stark wahrgenommen. Jugoslawienkrieg, ja, dieses Zerbruch dieser ganzen verschiedenen Nationen. Übrigens auch interessant, dass der Herr sagt, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben. Das betrifft ja auch gerade das Aufkommen des Nationalismus, diese Spannungen zwischen verschiedenen Völkern, die sich auch da damals geäußert haben. Also da war schon Krieg, aber der hat uns nicht so betroffen wie der Krieg in der Ukraine. Jetzt wird es ernster, es kommt näher zu uns. Das ist ein großes Land und vor allen Dingen ist diesmal auch eine Weltmacht, eine atomar gerüstete Weltmacht direkt involviert. Russland, das eben ein absolut ernstzunehmendes Bedrohungspotenzial hat und das alles muss uns aufwühlen. Aber der Herr Jesus sagt uns etwas, habt Acht, aber erschreckt nicht. Das sind ja zwei Dinge. Auf der einen Seite, wir sollen nicht die Augen vor diesen Dingen verschließen. Ja? Manche Christen versuchen Probleme dadurch zu lösen, dass sie sich totstellen oder den Kopf in den Sand stecken und es einfach versuchen zu ignorieren. Ja, das ist eine Notlösung. Ja, manche kommen vielleicht mit ihren Ängsten gar nicht anders klar, aber das ist eigentlich keine Lösung. Ja, sondern wir sollen achtsam sein, wir sollen aufpassen, wir sollen wachsam die Entwicklung dieser Weltereignisse aus biblischer Perspektive beobachten. Ja? Und dabei ist eben auch wichtig, aus biblischer Perspektive. Ja? Unser Denken ist von den unterschiedlichsten Quellen beeinflusst. Ganz viele Christen sind auch ganz einfach von weltlichem Denken geprägt und beeinflusst. Das heißt, sie denken so, wie jeder andere Deutsche oder jeder andere Schweizer auch denken mag über den Krieg in der Ukraine. Da gibt es ja auch unterschiedliche politische Lager, unterschiedliche Meinungen. Aber eigentlich sollte es so sein, dass das Denken und der Standpunkt eines gläubigen Christen sich radikal unterscheidet von jedem Weltmenschen, egal welcher politischer Couleur. Weil wir sind nicht Teil dieser Welt. Wir gehören nicht dazu. Und unser Denken soll auch nicht von dieser Welt geprägt sein. Ja? Ich denke, das ist so wichtig, dass wir das uns vor Augen führen, was der Herr Jesus in Johannes 17 von uns Gläubigen sagt, die erlöst sind mit dem Blut des Lammes. Ich lese mal Johannes 17 und vielleicht gerade ab Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Und heilige sie heißt ja auch, sondere sie ab von der Welt durch deine Wahrheit, durch dein Wort. Ja? Also wenn wir das Wort Gottes beachten, dann sind wir innerlich abgesondert und getrennt von der Welt. Wir ticken anders, wir denken anders, wir reden anders. Hoffentlich, wir handeln anders als die Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen. Und dann heißt es in Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Ja, in der Welt haben wir einen Auftrag, Zeugnis für den Herrn Jesus zu sein. Wir haben nicht den Auftrag, die Anliegen dieser Welt durch unsere politische Unterstützung oder durch unseren politischen Widerstand irgendwie zu beeinflussen, sondern wir haben den Auftrag, priesterlich Gott zu dienen mitten in der Welt, Zeugnis zu sein fürs Evangelium, für den Herrn Jesus, für den einzigen Rettungsweg, den es gibt für diese Welt. Und der ist nicht politisch, sondern der ist geistlich. Es geht um die ewige Errettung durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das ist unser Auftrag und unsere Botschaft. Dafür sind wir Ausgesonderte, Geheiligte. Ja, und das heißt, dass wir auch unseren Standpunkt in Bezug auf Krieg und Frieden letztlich eben aus Gott, aus Gottes Wort schöpfen müssen und nicht aus dem Denken dieser Welt. Wir kennen ja Römer 12, 1 und 2. Ich hoffe, wir praktizieren das auch. Ich lese das mal. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also Heiligung bedeutet vom Persönlichen her gesehen, ich gebe mein Leben, mein ganzes Wesen, mein Leib Gott auf den Opferaltar. Er soll über mich verfügen, wie es ihm gefällt. Das ist Heiligung. Das sollte jeder von uns tun, nicht als eine gesetzliche Pflicht, sondern angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Wenn wir bedenken, was der Herr Jesus für uns gegeben hat, was er für uns getan hat, dann können wir nicht anders, als uns dem Herrn hinzugeben. Und dann folgt der Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, also es geht darum, dass wir unser Denken, unsere Gesinnung verändern lassen, verwandeln lassen. Wir denken oftmals zunächst mal einfach weltlich und menschlich, so wie wir eben geprägt wurden, ja, so wie unsere Umgebung vielleicht auch denkt. Und wenn wir aber uns bekehrt haben und gläubig geworden sind, dann sollten wir uns immer mehr in unserem Denken umgestalten lassen, und zwar durch Gottes Wort und durch Gottes Geist. Ja? In dem Moment, wo wir Gottes Wort lesen, fangen wir an, die Dinge immer mehr aus göttlicher Sicht zu sehen, statt aus menschlicher Sicht. Und das gilt auch gerade für die Frage von Krieg und Frieden. Und deswegen möchte ich versuchen, mit uns am Anfang einmal ein bisschen von der Bibel her rauszufinden, was ist eigentlich Gottes Sicht auf die Frage von Krieg und diesem selbstzerstörerischen, selbstzerfleischenden Konflikten, die in der Menschheit uralt sind. Wie hat denn das Ganze angefangen? Tja, bei Kain und Abel, oder? Ist doch interessant. Direkt nach dem Sündenfall geschieht der erste Mord. Und der erste Mord, ein Mord, ist die Keimzelle des Krieges. Ja? Da ist jemand so voller Hass und Neid auf den anderen, dass er meint, er muss den beseitigen mit Gewalt. Und wenn man das Ganze multipliziert von 1 zu 1 zu 1.000 zu 1.000 oder 100.000 zu 100.000, Millionen gegen eine Million, dann hat man Krieg. Ja? Also das zeigt auch, dass letztlich der Krieg etwas ist, was den Gedanken Gottes völlig fern ist, den ursprünglichen Gedanken Gottes, sondern der Krieg ist eine unmittelbare Folge des Sündenfalls, ist eine unmittelbare Folge dessen, dass der Mensch zu einem brutalen Egoisten geworden ist, zu einem ichhaften, von Begierden gesteuerten, gefallenen Wesen, das meint, es müsse seine Interessen, seine Begierden mit jedem Mittel und um jeden Preis durchsetzen. Das ist der Kern von Sünde ein Stück weit, dass wir gesteuert werden von unseren egoistischen Begierden und bereit sind, alles zu tun letztlich, um unsere Begierden zu befriedigen, bis hin zu Mord und Totschlag. Ja? Nicht jeder Mensch tut es tatsächlich, aber jeder Mensch hat diese Neigung in seinem Herzen. Das sagt der Herr Jesus. Ja? Aus dem Herzen kommen lauter böse Dinge. Ja? Römer 3 ist auch vielleicht für dieses Thema nicht ganz unwichtig. Ab Vers 10, das Urteil Gottes über den Menschen, über den Sünder an sich, das sind wir alle von Natur aus. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Diese drei letzten Verse beschreiben Krieg. Oder? Verwüstung, Elend, Blutvergießen, eilende Füße. Ja? Das ist das Elend des Krieges, beschrieben als das Wesen des Menschen. Ja? Und deswegen, seit der Mensch in Sünde gefallen ist, lesen wir von Kriegen. Ja? Und der erste große Kriegsheld war Nimrod, ja, der Gewaltige, der andere gewaltsam unterworfen hat und eine große Macht aufgebaut hat durch Mord und Totschlag. Und seitdem gibt es viele Nimrods, ja? Viele Gewaltherrscher, viele Mächtige, die meinen, sie müssen ihre Macht ausdehnen, indem sie andere überfallen, andere ermorden, andere knechten. Ja? Und es fing an mit Kain und Abel. Ja? Das fing an im Herzen eines bösen, gefallenen Menschen. Und es ist interessant, in Jakobus 4 lesen wir etwas, das eben wiederum uns alle betrifft, unsere menschliche, fleischliche Natur. Ab Vers 1, da heißt es, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten oder Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, es ist das menschliche Herz. Es ist unser Herz, ihr Lieben. Ja, wir wollen da gar nicht so weit weggucken. Und das ist letztlich nur der Geist Jesu Christi, der Geist Gottes, der uns aus dieser bösartigen Haltung lösen und befreien kann und uns ein anderes Streben ins Herz geben kann. Ja, das Kind Gottes, das der Erlöste und Begnadigte, der jagt dem Frieden nach und stiftet Frieden. Das ist das Gegenteil von Krieg. Ja? Und das ist etwas sehr, sehr Schweres in einer gefallenen Welt. Das muss man mal ganz nüchtern sehen. Interessant auch Jeremia 22, auch so ein Wort Gottes, das uns einfach auch zeigt, dass der Herr das Herz des Menschen kennt und durchschaut. Da heißt es, aber deine Augen und dein Herz sind auf nichts anderes aus als auf deinen Gewinn und auf das Vergießen unschuldigen Blutes und darauf Bedrückung und Misshandlung zu üben. Ja? Und das ist von einem jüdischen König gesagt, aber das ist natürlich genauso bei einem heidnischen König im Herzen. Das ist die innere Wurzel alles Krieges. Ja? Es geht letztlich um einen blutigen Streit, um eigensüchtige Interessen, um Macht, um Reichtum, um Land, um Schätze. Und alles, was der Krieg bewirkt, ist letztlich auch Zerstörung und Verwüstung, Totschlag und Verwundung, Verstümmelung, wie viel Krüppel gibt es nach einem Krieg, unsägliche Schmerzen und Leiden. Und das nicht nur bei den Kämpfern selber, sondern auch bei ganz unbeteiligten Menschen, die einfach zwischen die Fronten geraten. Ja? Wenn dann so eine Bombe mal daneben geht, ja, dann trifft die halt irgendein Privathaus und plötzlich zerfetzt es einen Haufen Menschen und die haben überhaupt nichts damit zu tun und trotzdem sind sie Opfer dieses Krieges. Ja? Und ungezählte junge Männer werden niedergemäht durch einen solchen Krieg. Ja? Und das, was wir auch tun müssten, wir müssen im Grunde für beide beten, für die jungen Soldaten, die auf der russischen Seite kämpfen, die sich das auch nicht rausgesucht haben, ja, die auch vielleicht Angst und Not haben und eben elendiglich in irgendeinem Schützengraben sterben. Und für die Soldaten der Ukraine, ja, und für die ganzen Zivilisten auf allen Seiten, die darunter leiden. Ja, bis hin zu denen, die vielleicht in Afrika an Hunger sterben, weil durch diesen ganzen Streit Getreidelieferungen plötzlich irgendwo versickern und nicht mehr rauskommen aus dem Land. Ja? Also das sind alles die Dinge, da kann man nur sagen, Herr, erbarme dich. Ja? Der Krieg ist etwas ausgesprochen Hässliches und Böses. Das muss uns, denke ich, völlig klar sein. Ja? Und das sage ich auch ganz bewusst, weil es wirklich beschämend ist und schrecklich ist, dass es früher Christen gab, auch gläubige Christen, die den Krieg heroisiert haben, die in Europa, in Deutschland gesagt haben, wir beten für den Sieg der deutschen Waffen. Es gab gläubige Christen, die haben sich freiwillig an die Front gemeldet, ja, weil sie gedacht haben, wir müssen unser Vaterland verteidigen. Und ich denke, und da werde ich nachher noch etwas drauf kommen, dass das falsch war. Dass das nicht die richtige Haltung ist, die ein Mensch in Christus einnehmen darf gegenüber solchen Kriegen. Ja? Sondern letztlich müssen wir den Krieg als etwas Böses so weit wie möglich meiden und müssen wirklich für den Frieden eintreten. Ja? Und das deshalb, weil ich überzeugt bin, das tiefste Anliegen Gottes war immer der Frieden. Und niemals der Krieg. Gott hat auch Kriege verhängt als Gericht über böse Menschen. Das wissen wir, da kommen wir noch drauf. Aber das eigentliche Verlangen Gottes ist es, dass Frieden ist. Und woran merken wir das ganz klar? Ja, wenn Gott regiert, was ist dann? Dann ist wirklicher Friede. Ja? Lesen wir mal auch von unserem wunderbaren Herrn Jesus, der ja auch der Friedefürst ist, aus Jesaja 9. Vers 5, diese schöne Stelle. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ja, Friedefürst ist einer der Namen des Herrn Jesus, des Messiaskönigs. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Also Friede war der Zustand im Paradies. Ja, damals gab es keinen Krieg vor dem Sündenfall. Da war kompletter Friede. Gott hat dafür gesorgt, dass jedes Bedürfnis des Menschen erfüllt war, und zwar ohne, dass man streiten und neiden und morden musste. Und Friede wird der Zustand sein, wenn Gott regiert im tausendjährigen Reich. Und dazwischen, wo der Mensch regiert, wo der Mensch die Verantwortung hat, dort gibt es Elend, Krieg, Mord und Totschlag. Ja? Und das liegt nicht an Gott, sondern das ist die Frucht der Bosheit und Sündhaftigkeit des rebellischen, von Gott losgelösten Menschen. Ganz klar und deutlich. Jesaja 2, Vers 4. Ich lese einfach mal so etwas aus diesem kommenden Friedensreich, was da der Prophet Jesaja in besonderer Weise auch gesagt hat. Da geht es auch wieder um den Messias. Vers 4. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Ja, das wurde auch von der Linken politisch missbraucht und instrumentalisiert. Ja, da gab es in der DDR, die von Waffen gestrotzt hat, ein schönes Denkmal, wahrscheinlich mehrere, wo dann irgend so ein Schmied war, der so ein Schwert zu einer Pflugschar geschmiedet hat. Und in Wirklichkeit haben die Kommunisten ja genau das Gegenteil betrieben. Ja, die haben genauso Krieg gerüstet und wollten mit diesen Dingen nur erreichen, dass eben der Westen geschwächt wird. Also das ist damit, sowas kann missbraucht werden. Ja? Und in dieser gefallenen Welt gibt es diesen Frieden gar nicht. Ja? Deswegen sagt auch kein Christ, ach, rüstet alle ab und ihr müsst eure Schwerter jetzt schon zu Pflugscharen schmieden. Ja? Das ist unsinnig. Ja? Das geht gar nicht in dieser gefallenen Welt. Nein, aber der Messias, wenn der Wille Gottes erfüllt wird, der wird wirklich kompletten Frieden auf der Welt schaffen. Solange er regiert und der Satan gebunden ist, wird dieser Friede sein. Und dann gibt es nochmal einen letzten Ausbruch des Krieges. Und dann ist der Friede unumkehrbar. Ja, Psalm 46 möchte ich auch noch mit uns lesen. Ein paar Verse, Vers 9 und 10. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Und da sehen wir auch schon, wie Gott Frieden schafft, nämlich erst einmal, indem er die gottlosen, bösen Menschen, die einen letzten großen Krieg gegen Israel anzetteln werden, indem er sie blutig richtet. Ja? Also die Erde kann gar keinen Frieden empfangen, solange nicht auch die Gottlosen wirklich gerichtet werden auf der Erde. Anders geht es in einer gefallenen Welt nicht. Ja, das sind Tatsachen, die muss man nüchtern auch sehen. Aber am Ende steht eben der Wille Gottes, Offenbarung 21, Vers 4, ein wunderbares Wort auch des Trostes. Wenn Gott sein Ziel erreicht hat, dann heißt es, und Gott wird abwaschen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das darf unsere Hoffnung sein, ihr Lieben. Ja? Nicht, dass wir meinen, Menschen könnten Frieden schaffen. Ja? Das ist immer nur vorübergehend möglich. Und so ein Friede ist immer nur ein mühsam konstruierter Kompromiss zwischen verschiedenen Gewalttätern, verschiedenen gewalttätigen Nationen und Imperien. Und der hält auch nicht so lange. Das muss uns ganz klar sein. Also im Gegenteil, der Antichrist wird einmal sagen, Friede und Sicherheit. 1. Thessalonicher 5. Also dieser menschengemachte Friede ist im Grunde ein Betrug und eine Illusion. Ja, das wissen wir als Christen, weil nämlich solange die menschliche Natur nicht verändert ist durch die Wiedergeburt, solange wird der Mensch immer Böses tun, neiden und auch zu Gewalt greifen, um seine Interessen durchzusetzen. Das heißt, also der Friede wird erst geschaffen werden können, wenn wirklich auch der Messias regiert, wenn Gott zu seinem Ziel kommt. Ja, und ansonsten in dieser gefallenen Welt, da erkennt Gottes Wort auch ganz klar an, dass eben Krieg zu diesem sündigen Wesen des Menschen dazugehört. Und es ist ganz klar, dass Krieg unvermeidlich ist, solange eben der sündige Mensch regiert. Und diese Zeit, diese böse Weltzeit, ist die Zeit, in der der Mensch regieren darf und in der der Satan der Fürst dieser Welt ist. Und deswegen haben wir die ganze Not. Ja? Also auch der Teufel, diese finstere Macht des Betruges und der Verführung, hat etwas mit den Kriegen zu tun. Der Herr Jesus hat ihn entlarvt, dass er der Lügner ist und auch der Mörder von Anfang an, der Menschenmörder. Ja? Also letztlich ist die Sünde des Menschen verantwortlich für die Kriege, aber letztlich schürt auch der Satan Hass und gegenseitige Konflikte und solche Kriege und hat Freude dran, wenn seine eigenen Anhänger sich gegenseitig in die Hölle befördern. Na, ich habe manchmal darüber nachgedacht, der Zweite Weltkrieg, ja? Hitlers Soldaten kämpfen gegen Stalins Soldaten. Ja? Und auf welcher Seite sind wir da? Auf gar keiner. Ja? Hitler und seine ganze nationalsozialistische Bande, das waren Diener Satans. Ja? Aber Stalin und die Kommunisten ganz genauso. Und der Satan hat sich daran gefreut, seine eigenen Anhänger so gegenseitig aufzuhetzen, dass möglichst viele Menschen unerrettet sterben und mit dem Teufel in die Hölle kommen. Das ist ja das perverse Ziel des Satans, dass er weiß, er muss einmal im ewigen Feuer der Hölle brennen, aber er will so viele Menschen wie möglich dorthin mitnehmen. Furchtbar. Ja? Und deswegen inszeniert er auch Kriege und schürt Kriege. Aber nicht, dass der Mensch nicht aus seiner eigenen bösen Natur auch eben dazu fähig wäre und das will. Ja? Das muss man ganz nüchtern sehen. Das ist nicht nur der Teufel, ist aber auch nicht nur der sündige Mensch, sondern beides wirkt zusammen, dass solche Kriege entstehen. Und das wird also auch nicht aufhören, bis eben der Friedefürst kommt. Ja? Aber da ist auch eines wichtig, dass wir geistlich verstehen, es gibt in dieser gefallenen Welt keinen gerechten, heiligen, Gott wohlgefälligen Krieg. Ja? Das gilt bis auf eine Ausnahme. Israel als das Volk, das das Königreich Gottes verwirklichen sollte unter dem alten Bund, hat zum Teil gerechte und heilige Kriege geführt, wo Gott wirklich mit ihm war. Das war zum Beispiel der Krieg gegen die Kanaaniter, die schon lange durch ihre himmelschreienden Sünden das Zorngericht verdient hatten. Und Gott hat den Israeliten befohlen, gegen die Kanaaniter Krieg zu führen und sie auszurotten. Das ist ja etwas, was humanistische Menschen gar nicht verstehen, dass es so ein Handeln Gottes geben kann. Aber Gott ist eben heilig und gerecht und er ist der Schöpfer des Menschen, er gibt dem Menschen den Lebensodem und er kann jederzeit einem sündigen Menschen, der dies sein Leben missbraucht, diesen Lebensodem auch wieder entziehen. Er kann es auch ganzen Völkern entziehen. Gott ist gerecht, wenn er das tut. Ja? Und wer will ihn zur Rechenschaft ziehen und ihn anklagen deswegen? Ja? Also Gott hat sehr wohl Kriege verhängt und Gott hat als Israel gerechte Kriege geführt hat, Kriege im Willen Gottes, in besonderen Situationen auch wirklich Israel darin gestärkt und unterstützt. Ja? Aber ansonsten gilt auch für Israel, dass dieser Krieg nicht völlig gerecht und nicht völlig heilig war. Ja? Wir sehen das zum Beispiel interessant, dass David, der die Kriege des Herrn geführt hat, vom Herrn als untauglich empfunden wurde, den Tempel mit seinen Opfern zu bauen, weil er viel Kriegsblut vergossen hatte. Ja? Das heißt also auch, es geht ohne Sünde nicht ab, auch in einem Krieg, den Gott ein Stück befürwortet hat. Ja? Die Sünde ist im Herzen des Menschen und niemand kann völlig gerecht in einem Krieg handeln, selbst wenn er das wollte. Und deswegen denke ich vom Grundsatz her, es gibt keinen gerechten Krieg. Und nachdem Israel eben als Volk diesen Auftrag auch gar nicht mehr hat, das wird wieder anders werden, für das Reich Gottes zu kämpfen, gibt es jetzt in der heutigen Heilszeit ganz gewiss keinen gerechten Krieg, wo Christen sagen können, da stehen wir 100% dahinter. Also das ist jedenfalls meine Auffassung. Ja, wenn jemand anders denkt, darf er das gerne tun. Aber es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, dass eben Machtgier, Geldgier, Ruhmgier, diese ganzen Dinge spielen bei Kriegen immer mit. Egal auf welcher Seite ist es eine Not und das ist etwas, was nicht Gott wohlgefällig ist. Auf der anderen Seite ist es ganz klar so, dass Gott selber als Gericht Kriege verhängt. Ja? Gott ist ein Gott des Gerichts gegenüber all den gottlosen und sündigen Menschen. Nur der zu Jesus Christus flüchtet und sich zu dem Herrn Jesus bekehrt, ist aus dem Zorngericht Gottes herausgenommen. Alle anderen stehen unter dem Zorn Gottes. Und das kann bedeuten, dass Gott zum Beispiel über gottlose Nationen einen Krieg verhängt, ja, als ein Gericht. Und das finden wir schon immer wieder. Ich lese mal nur Jeremia 25, mal auch zwei Beispiele für solche Gerichtshandlungen, wo ganz deutlich auch gesagt wird, dass Gott selber so einen Krieg verursacht hat und festgesetzt hat. Ab Vers 27, Jeremia 25, und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, trinkt und werde trunken und speit aus und fallt hin, ohne wieder aufzustehen, vor dem Schwert, das ich unter euch senden werde. Und es soll geschehen, wenn sie sich weigern, den Kelch aus deiner Hand zu nehmen und daraus zu trinken, so sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, ihr müsst dennoch trinken. Denn siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an, Unheil zu wirken. Und ihr, und da richtet er sich an die Heidenvölker, ihr solltet ungestraft bleiben. Ihr werdet nicht ungestraft bleiben, sondern ich rufe das Schwert über alle Bewohner der Erde, spricht der Herr der Herrscher. Ich rufe das Schwert. Ja? Gott kann Krieg verhängen als ein Gericht. Und im Endeffekt, wenn Krieg über ein Volk kommt, dann müssen die Gläubigen sich beugen und sagen, jetzt hat Gott ein Gericht über uns verhängt. Ja? Über das Volk, nicht über die Gläubigen, aber über das Volk. Ja? Und die Gläubigen sind natürlich da immer auch ein Stück mit betroffen. Ja? Hesekiel 29, Vers 8 bis 12, vielleicht noch ein zweites Beispiel, wo wir einfach auch sehen, diese Ernst auch des Gerichtes Gottes und seiner Majestät, die sich nicht spotten lässt. Ja? Hesekiel 29, ab Vers 8. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will das Schwert über dich bringen und Menschen und Vieh in dir ausrotten. Da geht es um den König von Ägypten und Ägypten. Und das Land Ägypten soll zur Wüste und Einöde werden und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Weil der Pharao sagt, der Strom gehört mir und ich habe ihn gemacht. Darum siehe, komme ich über dich und über deine Ströme und ich will das Land Ägypten zu Trümmerstätten machen, zu einer schrecklichen Einöde von Migdol bis nach Siene, bis an die Grenze von Kusch. Kein Fuß eines Menschen soll es durchwandern, auch kein Fuß eines Tieres soll ich durchwandeln. Und es soll 40 Jahre unbewohnt bleiben. Und ich will das Land Ägypten zu einer schrecklichen Wüste machen, inmitten verwüsteter Länder. Und seine Städte sollen unter zerstörten Städten 40 Jahre lang verwüstet sein. Ja? Also das sind so Dinge, Gott lässt sich nicht spaßen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wenn Länder, wenn Völker sich gegen Gott und seine Ordnungen auflehnen und rebellisch sind und lästern und Böses tun, dann kann Gott sehr wohl auch einen Krieg als Gericht verhängen. Zerstörung verhängen, den ganzen Reichtum, den Wohlstand zunichte machen. Ja? Das ist ja eine der Dinge, die so abartig sind in einem Krieg. Ja, da haben Menschen Jahrzehnte an Lebensleistung damit verbracht, sich ein Haus zu bauen, sich vielleicht eine Existenz aufzubauen. Und dann kommt ein Krieg, dann kommen die Bomber und dann wird alles in Schutt und Asche gelegt und alles ist kaputt und alles ist weg. Die Heimat ist weg, das Haus, in dem man die Kinder großgezogen hat, ist kaputt. Die Landschaft ist zerstört, die Äcker sind nicht mehr brauchbar, weil überall Minen und Bombensplitter sind. Furchtbar. Verwüstung, Zerstörung, sinnlos eigentlich. Ja? Aber es ist auch ein Gericht Gottes, wenn Gott eine solche Zerstörung kommen lässt. Und es ist nie ohne Grund. Ja? Im Grund muss man sich wundern, dass Gott oft so lange zuwartet und so gnädig und langmütig ist und das in der heutigen Welt nicht viel mehr verhängt, wenn man sich anschaut, wie gottlos und pervers die heutige Welt geworden ist. Ja, und auf der anderen Seite hat Gott immer noch, auch in dieser Zeit der Gnade, auch gnädige Absichten, wenn er solche Kriege und Nöte verhängt. Er möchte, dass der Mensch zu ihm umkehrt und ihn sucht. Und er will auch Verschonung geben und Frieden geben und Hilfe geben, wenn der Mensch wirklich so umkehrt. Vielleicht lesen wir mal aus Klagelieder 3 da etwas darüber, was ich sehr interessant und auch bewegend finde. Ab Vers 31. Da ging es ja auch um diese furchtbare Züchtigung der Vernichtung Jerusalems und der Entwurzelung des ganzen Volkes Juda. Und da heißt es dann, ja, vielleicht ab Vers 31, denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten, wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten? Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Ja, also wenn Menschen so den Herrn suchen, dann erbarmt er sich auch. Ja, und ich denke das manchmal, dass wir in Europa so einen Frieden hatten, auch in Deutschland nach diesem furchtbaren Zweiten Weltkrieg, das hatte sicher damit zu tun, dass viele Menschen in Europa sich nach diesem Krieg vor Gott gebeugt haben. In Deutschland hatten wir damals lauter Verfassungen, Länder und Bund, wo es hieß, in Ehrfurcht vor Gott, in unserer Verantwortung vor Gott. Ja? Also man hat etwas gemerkt, diese Anmaßung der Nationalsozialisten, diese freche Auflehnung gegen Gottes Ordnungen, diese Hybris, das hat eine Saat gebracht, die hat uns furchtbar geschädigt und niedergeschmettert. Und da war eine gewisse Umkehr. Das war oft nicht Bekehrung und Buße und Wiedergeburt im eigentlichen Sinn, aber es war eine nationale Umkehr und Besinnung. Und Gott hat in Mitteleuropa 70 Jahre Frieden und Wohlstand geschenkt. Das ist, weil ich bin kein Historiker, aber ich würde sagen, das ist ziemlich einmalig in der Geschichte Europas. Ja? So lange Friedenszeit, so lange Wohlstand. Und das geht jetzt zu Ende, ihr Lieben. Und wir müssen damit rechnen, dass das noch weiter erschüttert wird. Ja? Ich will da keine schlimmen Ängste irgendwie schüren, aber man muss nüchtern damit rechnen, es könnte sein, dass dieser Krieg auch weiter übergreift und dass auch vielleicht von anderer Seite solche Konflikte kommen. Auf jeden Fall hat Gott den Frieden erkennbar von unseren Ländern mehr weggenommen, als es in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts der Fall war. Und das hängt ganz parallel zusammen mit der zunehmenden Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit, mit der frechen Propagierung von perversen Dingen, die Gottes Wort entgegenstehen. Je mehr das kommt, desto mehr kommt auch das Gericht und das Elend. Ja, das muss man ganz klar und deutlich, denke ich, so sehen. Aber dort, wo noch Menschen umkehren und beten und sich demütigen und Gottes Angesicht suchen, da will Gott auch solche Krisen dazu benutzen, um Menschen noch zur Errettung zu führen. Ja? Auch im Gericht ist immer noch Gnade verborgen. jetzt in der Gnadenzeit. Ja? Wir sehen das zum Beispiel in der Ukraine. Ich kriege ja immer wieder auch Nachrichten von Missionsgesellschaften, die dort arbeiten und die sagen, ja, die Gemeindehäuser sind voll. Die Menschen suchen nach Gott, sie suchen nach Sinn, sie wollen die Bibel lesen, sie fragen nach Gott, ganz anders als früher. Ja? Das ist immer noch die Gnade im Gericht. Ja? Ja, das sind also diese Dinge, es ist eine Züchtigung, aber es ist auf der anderen Seite auch eine Erschütterung, die Gott uns benutzen will, um uns aufzurütteln, damit wir sein Angesicht suchen. Das gilt übrigens auch für uns Christen. Ich fürchte einfach, wir haben es uns in dieser Zeit des Friedens und des Wohlstandes ein bisschen sehr einfach gemacht. Ja? Unser Glaubensleben ist lau geworden und oberflächlich und wir haben vielleicht auch uns viel zu sehr mit dieser Welt gleichförmig gemacht und sympathisiert und fraternisiert. Ja? Das fürchte ich. Ja? Und da muss man sich auch fragen, wenn jetzt mehr Krisen kommen, ja, was ist denn unser Halt? Ist es unser Bankkonto, unsere Ersparnisse, die können ganz schnell weg sein? Ist es unser Häusle? Ja, das kann auch ganz schnell weg sein. Ist es nicht der Herr? Was hält uns? Was gibt uns Halt und Trost und Hilfe, selbst wenn alles andere kaputt geht? Das ist nur der Herr Jesus. Ja? Und da müssen wir uns ganz neu vielleicht fragen, was ist denn eigentlich wesentlich in meinem Leben? Worauf gründe ich mich? Ja? Und dann kann auch eine solche Krisenzeit, so schmerzhaft sie ist, einfach auch ein Segen sein. Wir sind Fremdlinge hier auf der Erde. Wir sind Asylanten, wir sind nicht Staatsbürger. Ja? Natürlich, wir sind alle Staatsbürger, entweder Schweizer oder Deutsche oder Österreicher oder wie auch immer. Und trotzdem heißt es ganz klar in Philipper 3, unsere Heimat ist im Himmel, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ist es wirklich so? Ja, wo sind wir in erster Linie Schweizer und in zweiter Linie Christen oder umgekehrt? Sage ich mal so provokativ. Ja? Na, müssen wir uns mal fragen. Ja? Letztlich muss es so sein, dass wir an den Angelegenheiten dieser Welt uns da nicht in einer falschen Weise einmischen, sondern dass wir wissen, es geht um das Reich Gottes, es geht um die Ewigkeit, es geht um das Evangelium, es geht darum, Seelen zu erretten aus dem ewigen Verderben. Ja, und auch eine solche Zeit der Katastrophen, wo Menschen niedergemäht werden innerhalb von Sekunden, das zeigt auch, ja, diese Entscheidung, die muss rechtzeitig getroffen werden. Ja? Wir müssen jetzt den Samen des Evangeliums aussäen. Wenn wir es dann erst tun, wenn die Katastrophe mal am Laufen ist, dann ist es viel schwieriger. Ja? Und das sind vielleicht so Impulse, die uns auch eine solche Krise geben kann. Wir sind Fremdlinge und Asylanten, also wir haben hier kein Bürgerrecht, wir haben ja auch kein Besitztum auf der Erde, sondern unsere Stadt ist im Himmel. Ja? Unsere Heimat ist im Himmel. Das muss uns viel klarer werden. Ja? Und auf der anderen Seite sind wir berufen, ein Priestertum zu sein und keine politischen Parteigänger. Also wie gesagt, das politische Engagement von Christen, das ist ein Thema, das will ich gar nicht so grundsätzlich abhandeln. Da gibt es unterschiedliche Überzeugungen, auch in unseren Reihen. Ja, ich selber bin der Meinung, ein Christ sollte sich da gar nicht engagieren und habe auch noch nie gewählt. Ja, also irgendwie denke ich, dass unser Auftrag ist, zu beten und priesterlich einzutreten. Das kann man aber auch anders sehen. Aber wichtig ist, dass wir insgesamt wissen, wir dürfen uns nicht in falscher Weise in die politischen Händeleien dieser Welt verstricken lassen. Dann verlieren wir nämlich das Wesentliche, unseren priesterlichen Auftrag und Zugang zu allen Menschen. Ja? Wir sind nämlich gerufen, roten, grünen, schwarzen, braunen, blauen, sonst irgendwelchen Menschen das Evangelium zu bringen. Ja? Und wenn wir nur auf einer einzigen Seite verortet werden, dann sagen die anderen, oh, will ich nichts davon wissen. Ja? Aber wir sind, und das möchte ich mal lesen, 1. Petrus 2, Vers 9 und 10, das ist unsere eigentliche Berufung. Ja? Und die ist eine außerweltliche, eine himmlische Berufung. Da lesen wir, Vers 9, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ja? Also wir sind als Priester gerufen, ewige Dinge zu verkünden. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Überzeugungen haben zu zeitlichen Dingen. Wir müssen Widerstand leisten in gewisser Weise innerlich gegen viele gottlose und gesetzlose Entwicklungen, die heute in der Welt vor sich gehen. Ja, wir dürfen die auf keinen Fall einfach dulden oder sogar fördern. Aber auf der anderen Seite ist unsere eigentliche Berufung, den Menschen zu sagen, wirklichen Frieden, wirkliche Errettung gibt es nur bei Jesus Christus. Sie gibt es nur, wenn der Mensch sich bekehrt, abkehrt von seinem Sündenleben und sein Leben wirklich ganz dem Herrn Jesus übergibt. Alles andere hilft uns nicht weiter. Ja? Und diese Botschaft sind wir der Welt schuldig und genauso eine priesterliche Fürbitte, und zwar für alle. Ja? Für unsere Obrigkeit, gerade weil sie zunehmend gottlose und verkehrte Dinge verkündet und praktiziert. Wir müssen umso mehr für sie beten. Ja? Und das muss eigentlich unser Auftrag sein. Ich bin überzeugt, dass die Gemeinde Jesu Christi ihre stärkste Wirkungsmacht im Gebet für die Obrigkeit hat. Nicht in irgendwelchen Aktivitäten, wie man das immer auch bewerten mag, sondern in unserer Fürbitte können wir wirklich ganz Gewaltiges bewirken. Warum? Weil wir zu dem Gott beten, der alle Könige und alle Mächtigen einsetzt. Er ist der Allmächtige, er ist der Allerhöchste. Er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Ja, wir können das nicht machen, wenn wir eine Petition schreiben, das können wir manchmal machen, ja, aber das ist nicht halb so wirksam, als wenn wir eine Petition an den obersten Regenten des Universums richten und ihn bitten, dass er der Obrigkeit gewisse Dinge noch wehrt. Und ich bete immer, Herr, halte noch zurück. Solange wir als Gemeinde auf der Erde sind, halte du noch zurück, was an bösem, antichristlichem, gesetzlosem, da schon längst in der Planung ist und auch immer mehr in der Umsetzung ist, mach du die Ratschlüsse der Heiden zunichte. Das ist ein aufrührerisches Gebet, aber es ist ein Gebet. Ja? Es ist ein Gebet zu dem Herrscher des Universums. Und ich glaube, dass dieser Herrscher, unser Vater im Himmel, das auch erhört. Ja? Das heißt nicht, dass wir jedes Problem wegbeten können. Aber ich glaube, dass die Gemeinde mit ihrer Fürbitte als Salz und Licht dieser Welt tatsächlich noch eine aufhaltende Funktion und Wirkung hat. Wie auch immer man das bewerten mag, aber ich glaube es mal so. Ja? Und deswegen, das muss unsere entscheidende Ausrichtung sein, dass wir Fürbitter sind und priesterliche Boten des Friedefürsten. Dann haben wir, denke ich, die richtige Stellung. Und das bedeutet auch, wir dürfen uns nicht in die Kriege dieser Weltmächte einmischen und auf eine Seite stellen. Und das gilt auch im Ukraine-Krieg. Ja? Ich meine, auf der einen Seite ist klar irgendwo, und es ist verständlich, die Ukraine ist ein Land, das wurde einfach überfallen. Ja? Es ist verständlich, wenn man auch da Sympathie hat und der Überfallene hat ein gewisses natürliches Recht, sich zu wehren, selbstverständlich. Ja? Aber man darf nicht meinen, was eben in der Welt oft gedacht wird, dass jetzt dieser Krieg auf irgendeiner Seite ein gerechter und wohlgefälliger Krieg ist, wo wir Christen sagen, jawohl, wir müssen uns auf eine Seite schlagen. Ich persönlich bin der Meinung, wir dürfen uns auf keine Seite schlagen. Das gilt übrigens auch für Putin. Es gibt manche Christen, die haben seltsame Sympathien für den russischen Präsidenten, weil er ein paar verbale konservative Positionen vertritt. Ja. Aber Putin unterdrückt die wahren Gläubigen in seinem Reich brutal. Ja. Der schränkt sie immer mehr ein und er ist genauso ein Gewaltherrscher, ein zynischer und brutaler, wie umgekehrt auch Joe Biden oder die die Führer der NATO keine Engel sind und keine Gerechten. Ja, das darf man überhaupt nicht annehmen. Das ist kein gerechter Krieg von keiner Seite. Das sage ich jetzt mal so, meine Überzeugung. Ihr dürft gerne andere Überzeugungen haben und nachher mit mir diskutieren drüber oder auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen eine heilige Neutralität, ich sage das gerne auf Schweizer Boden, eine heilige Neutralität ausüben. Ja? Dass wir uns raushalten aus diesem Pro und Contra und nicht sagen, ich bin für Selenskyj und ich bin für Putin, ja, sondern wir sind überhaupt gegen diesen Krieg und beten und sollten beten, dass er ein gnädiges und gutes Ende nimmt, möglichst ein barmherziges Ende nimmt, ja, und ein baldiges. Und dürfen uns nicht hineinziehen lassen in die Propaganda irgendeiner Seite, ja. Also ich glaube da keinem so ganz, weder so noch so. Und ich glaube, dass sie alle ungerecht sind. Und das ist, denke ich, biblisch. Ja? Und trotzdem, wie gesagt, wir wollen Barmherzigkeit üben, auch mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. Ich finde es wichtig, dass man den Menschen hilft, dass man ihnen auch das Evangelium bezeugt. Ja? Das ist ganz klar. Ja? Wenn wir plötzlich aus unserem Haus gebombt würden, ja, wir wären auch froh, wenn wir irgendwie Hilfe hätten. Ja? Aber daraus dann eine politische Parteisache zu machen, das sollten wir Christen, glaube ich, vermeiden. Ja. Das ist also jetzt mal meine persönliche Einschätzung, dass einfach in den Kriegen dieser Welt eine Neutralität der einzig richtige Standpunkt ist. Ich möchte es nochmal illustrieren. Es hat mich immer bewegt. Wir wollen nicht besserwisserisch sein. Ja. Diese Glaubensväter von früher hatten einfach andere Voraussetzungen. Aber unter vielen Christen war im 19. und 20. Jahrhundert ein patriotischer Nationalismus, eine giftige Gefahr. Das gilt wahrscheinlich nicht für die Schweiz, aber das gilt für Deutschland, das gilt auch für Frankreich, für England. Und es gab im Ersten und im Zweiten Weltkrieg Situationen, wo patriotisch irregeführte Christen in Deutschland gebetet haben, Herr, segne die deutschen Waffen und gib den Sieg. Und die gläubigen Christen in England haben gebetet, Herr, segne die englischen Waffen und gib den Sieg. Und dann überlegen wir uns mal, was hat Gott von solchen Gebeten gehalten? Ja, lasst uns mal drüber nachdenken. Ja? Das kann gar nicht richtig sein. Ja? Und im Grunde ist es eben falsch, ein Christ sollte kein Nationalist sein und auch kein Globalist. Beides ist falsch. Ja? Der Globalismus ist eine finstere Ideologie, die letztlich die Weltherrschaft des Antichristen ein Stück vorantreibt. Ja? Diese Meinung, wir müssen Frieden schaffen, indem wir weltweit die UNO stärken, Weltregierung schaffen, das ist antichristlich. Ja? Friede gibt es nur durch den Messiaskönig. Und auf der anderen Seite, Nationalismus kann auch nicht die Antwort sein. Ja? Ein Heidenvolk erhebt sich gegen das andere. Sind wir denn Heiden oder sind wir neue Menschen in Christus? Ja? Das ist ja das Schöne. Wisst ihr, ich finde es eines der herrlichsten Siege. Ich fand es jetzt ganz interessant, da gab es ein christliches Konzert. Da haben zwei Sängerinnen gesungen, dasselbe Lied. Die eine hat ukrainisch gesungen, die andere russisch und die haben sich dann in den Arm genommen. Ja? Sie haben für den Herrn Jesus gesungen. Ja? Oder dass es Gemeinden gibt, in denen palästinensische Christen und jüdische Christen miteinander das Abendmahl feiern und sich in den Arm nehmen können und lieben können. Das ist Evangelium, das ist Reich Gottes. Versteht ihr? Nicht, dass wir sagen, ich bin palästinensischer Christ und tot allen Juden. Ja? Oder wie man das auch immer sagen will, ich bin ukrainischer Christ, tot allen Russen. Furchtbar, es geht doch nicht. Ja? Damit wünscht er praktisch seinen eigenen Glaubensbrüdern in Russland den Tod. Geht nicht. Wir können das nicht. Wir sind nicht Nationalisten und wir sind auch nicht Globalisten, sondern wir sind Christen, die den kommenden König und sein kommendes Reich verkündigen und die Gnade und ewige Errettung hier durch das Evangelium. Das muss unser Standpunkt sein. Ja? Und dann sind wir draußen aus diesen ganzen Konflikten und dieser Schlammschlacht, die dann da auch immer wieder stattfindet, wenn solche Kriege sind. Ja, also hier nochmal auch konkreter vielleicht, was machen wir angesichts dieses Konfliktes in der Ukraine? Ich denke wirklich, dass wir eben aus dieser heiligen Neutralität heraus beten sollten für alle Beteiligten, für die russischen Soldaten, für die russischen Familien, die ihre Kinder verlieren, ja, die ihre Söhne verlieren an der Front, für die ukrainischen Familien, für die ukrainischen Soldaten, nicht, dass sie den Sieg ihrer Waffen erleben, sondern dass sie gerettet werden, dass sie sich im Schützengraben noch bekehren. Wisst ihr, wer sich im Schützengraben bekehrt hat? Ne? Wilhelm Busch, ne? Der Evangelist dann nachher, ja? Der in seiner Verblendung sich freiwillig an die Front gemeldet hat, da war er noch nicht bekehrt. Ja? Und dann hat er an der Front erlebt, wie eine Granate seinen besten Freund neben ihm zerrissen hat. Und dann hat er angefangen zu beten und hat sein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Und das hat er nie bereut und nie zurückgenommen. Ja? Wisst ihr, das sind die Dinge. Ja? Dafür dürfen wir beten und müssen wir beten und müssen eintreten, müssen sagen, weil wer macht es außer uns? Herr, erbarme dich noch. Halt noch zurück. Bewahre, dass dieser Krieg nicht sich ausweitet in einen tödlichen Weltbrand. Aber das ist nicht gesagt, dass das nicht noch kommt. Ja? Und das denke ich auch. Es zündet in Israel und zwischen Israel und Iran. Es zündet zwischen USA und China. Also es ist durchaus möglich, dass wir irgendwann mal in einem Weltkrieg landen und dass unser ganzer Wohlstand und vieles andere dann ein Stück wirklich den Bach runtergeht. Und sind wir dann vernichtet, völlig im Elend, verzweifelt, ohne Hoffnung? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, ihr Lieben. Worauf gründen wir unser Leben? Was ist entscheidend? Ja. Das ewige Leben in dem Herrn Jesus kann uns niemand nehmen. Die Schätze, die wir im Himmel angelegt haben, die kann weder Inflation noch Währungskrise oder Währungsmanipulation noch ein Krieg zerstören und rauben. Ja? Und ich denke, wir müssen auch insgesamt bereit sein, jeder Christ sollte bereit sein, jederzeit zu sterben, oder? Wenn es dem Herrn gefällt, heute unser Leben wegzunehmen, wunderbar, wir sind beim Herrn, oder? Vielleicht gibt es noch ein paar Dinge, die man bei einer solchen Perspektive bereinigen sollte. Dann sollte man das rasch bereinigen. Aber wir sollten diese Perspektive haben und wenn sie uns auch das Leben nehmen, und es gibt ja auch gläubige Christen in der Ukraine, die sterben. Ja? Es gibt Wunder der Bewahrung, dass ganze Häuserreihen in einem Dorf vernichtet werden und das Bethaus der Gemeinde bleibt stehen. Das gibt's. Aber es gibt auch Bethäuser, die werden zerstört. Es gibt Pastoren oder Brüder, Prediger, Geschwister, die kommen um. Ja? Und das gilt, diese grundsätzliche Bewahrung, diese Verheißung der Bewahrung, auch im Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten steht. Aber die Verheißung heißt nicht, dass uns Gott vor jedem Leiden oder vor dem Tod bewahrt. Im Gegenteil, normalerweise, wenn der Herr nicht bald wiederkommt, dann werden viele von uns eines natürlichen Todes sterben und wir sollten sagen, wir wollen uns darauf freuen. Es ist gut so. Ja? Wollen wir hier ewig leben mit einem sündigen Leib? In einer unerlösten Welt? Ich nicht. Ja? Das, was uns wartet, ist viel herrlicher. Und wenn uns das klarer wird, und wenn wir dann vielleicht auch ein bisschen überlegen, Herr, bevor hier in den nächsten 10 Jahren vielleicht ganz vieles kaputt geht, verloren geht, auch durch Währungskrisen und sonst irgendwas, sollte ich dann nicht noch gewissen Teil meines Wohlstandes, meines Reichtums in das Reich Gottes investieren, solange es dort noch Zinsen bringt. Ja? Ich sage nicht, dass man keine Vorsorge treffen soll, das muss auch jeder selber wissen. Ja? Aber ich selber bin in der Frage, ja, was ist da richtig, wenn man Rücklagen, gewisse Dinge hat, wie setze ich das jetzt richtig ein? Ja? Es wäre tragisch, wenn das alles einfach zerrinnt und kaputt geht, sinnloserweise, ohne dass es Frucht gebracht hat. Ja? Auf der anderen Seite, wie gesagt, ein gewisses Maß an Vorsorge und so weiter ist nicht falsch. Also nicht, dass man mich da falsch versteht. Ja? Aber wir müssen diese Fragen mal stellen. Ja? Wir sind Haushalter, wir sind Verwalter dessen, was uns Gott anvertraut hat. Ja? Und in einer solchen Situation müssen wir auf jeden Fall sagen, ich will mein Vertrauen nicht auf Reichtum setzen. Wir lesen mal 1. Timotheus 6. Das kann relativ rasch, relativ aktuell werden. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit, Vers 17, gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Und ihr Lieben, unter den Reichen dieser Weltzeit sind wir fast alle. Wenn wir uns vergleichen mit den Leuten in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, da gehören wir zu den Reichen dieser Weltzeit so ziemlich dazu. Ja? Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ja? Das ist vielleicht ein ganz guter Rat für solche Krisenzeiten. Ja? Also das sind einfach so Dinge, wir dürfen auf der anderen Seite wirklich auch beten und vertrauen, dass der Herr uns gerade in solchen Not- und Krisenzeiten gnädig bewahrt und durchbringt. Und das wird er auch tun, ja, auch wenn vielleicht eben für den einen oder anderen Leiden und Nöte einfach verordnet sind. Aber letztlich gilt diese Verheißung, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann lernen wir vielleicht auch wieder mehr beten, ja? Lernen mehr solche Verheißungen wie Philipper 4 ernster zu nehmen und besser zu praktizieren, wo es heißt, Vers 6, bekannt und berühmt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja? Und das ist ein starkes Zeugnis, wenn alle Menschen um einen herum schreien und jammern und vor Angst beben und da ist ein Christ, der ist innerlich ruhig. Der kann anderen Trost spenden. Der hat eine Hoffnung, die nicht irdisch ist. Ja, das ist etwas ganz Wunderbares und denke ich auch ein ganz starkes Zeugnis für uns. Es gilt für uns alle, und das möchte ich uns eben auch zum Abschluss noch mitgeben, Jesaja 43, diese bekannte und schöne Verheißung. Wir haben sie alle oft gelesen, aber vielleicht ist sie in einer solchen Zeit, hat sie plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Jesaja 43, Abvers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ja, das ist wichtig, dass wir nicht uns von Angst verzehren lassen. Dass wir ganz still vertrauen, dass der Herr auch in vielleicht kommenden Krisenzeiten einen Weg für uns hat. Es kann auch sein, es bleibt uns noch manches an Wohlstand und Frieden erhalten. Dann dürfen wir uns freuen. Vielleicht sind wir dann umso dankbarer. Ja, hoffentlich. Ja. Und wenn es Gott anders fügt, dann wird er uns auch durch diese Nöte und Bedrängnisse hindurchbringen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ja, wir haben bisher in Europa insgesamt sehr, sehr wenig Bedrängnisse gehabt gegenüber anderen Christen. Ja, muss man mal ganz nüchtern sehen. Wenn es jetzt etwas mehr werden, dann dürfen wir lernen, umso mehr unserem Herrn zu vertrauen. Er bringt uns ans Ziel. Er ist treu. Und deswegen möchte ich uns wirklich ermuntern, in diesen Krisenzeiten ist das Allerbeste, wenn wir wirklich uns fest an den Herrn Jesus halten. Ich finde es so schön im Psalm 91, weil er sich an mich klammert, will ich ihn erretten. Ist das nicht wunderbar? Das wollen wir doch erproben. Wenn wir uns an den Herrn Jesus klammern, dann bringt er uns durch, dann wird er uns erretten. Und es ist eine Chance, dass unser Glaube sich vertieft, dass er die richtigen Fundamente bekommt. Ja? Gerade durch die Erschütterung dieser Zeit. Möge es der Herr uns allen schenken. Amen. Dann beten wir noch zum Abschluss und wollen dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir so herzlich, dass wir einfach wissen dürfen, du hast uns ganz bewusst in diese Zeit hineingestellt. Ja, wir können uns nicht zurücksehen in irgendwelche frühere Zeiten, wo wir meinen, es wäre glückseliger gewesen, Christ zu sein, sondern du hast uns jetzt in dieser Zeit berufen. Du hast uns berufen in einer Zeit voller Verführungen, voller Gesetzlosigkeit, ja, wo auch weltweite Krisen und Erschütterungen immer mehr sich auch uns nähern. Und wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns tröstest und auferbaust durch dein Wort, dass du schenkst, dass wir uns nicht auf falsche Dinge stützen, auf unseren Wohlstand, auf menschliche Dinge, auf unsere bisherige gute Ordnung und den Frieden, den wir immer noch in Europa haben. Herr, du siehst, ja, dass wir das auch wirklich durch diesen Ukraine-Krieg, dass wir merken, das kann ganz schnell anders werden. Aber Herr, du bist der Friedefürst, du bist unser Friede, weil du Friede gemacht hast durch das Blut deines Kreuzes. Schenk doch, dass wir wirklich daran festhalten und dass wir dir vertrauen lernen, dass wir lernen, Dinge loszulassen, die vielleicht auch wirklich erschüttert werden und wegbrechen, aber dass wir uns an dir ganz festhalten, Herr. Du bringst uns ans Ziel der Himmelsherrlichkeit und darauf kommt es an. Schenk du uns deinen Segen, dass wir wirklich in dieser Welt wachsam sind, wenn die Kriege näher kommen und die Erschütterungen größer werden, dass wir Acht haben, aber dass wir keine Angst haben, Herr, sondern dass wir lernen, dir mehr und mehr zu vertrauen. Du bist wunderbar, du bist treu, Herr. Du verdienst unser Vertrauen auf das Völligste und wirst dich auch treu erweisen bis in alle Ewigkeit. Wir wollen dir Preis und Dank und Anbetung dafür bringen. Amen.